Also ich nehme diese von unserem Pastor Uwe Klüter eingeführte Tradition auf, dass bei einem Abendmahlsgottesdienst über einen Psalm gepredigt wird. Ich habe mir dazu Psalm 73 ausgesucht. Und mit diesem Psalm beginnt in der Bibel das dritte Buch der Psalmen. Psalm 73, der geschrieben wurde, so sagt es der erste Vers von Asaf. Asaf, ein Mensch aus dem Stamm Levi, ein Levit, der nach 1. Chronik 15, Vers 19 und 25, Verse 1 und 2, der Leiter des Tempelchors war. Es gibt ja auch so einen Musikverlag, Asaf Musikverlag, kennen vielleicht auch einige. Der hat sich wohl danach benannt, nach diesem Asaf, den Leiter des Tempelchors. Ich lese den Psalm nach einer sogenannten kommunikativen Bibelübersetzung. Manche sagen auch Bibelübertragung, weil es nun nicht so eine wortgetreue Übersetzung ist. Und zwar die Bibel in heutigem Deutsch. Das ist die erste Fassung gewesen von der Guten Nachricht Bibel 1982. Und alle die, die jetzt schon ihre Bibel aufgeschlagen haben, möchte ich doch bitten, sie wieder zuzuschlagen und einfach mal auf das zu hören, was ich vorlese. Das ist ja so ein bisschen auch das Drama unserer Zeit. Einerseits ein Segen, dass wir so viele Bibelübersetzungen haben und dass auch für fast jeden Geschmack und fast jeden Verständnis etwas dabei ist. Aber es wird umso schwerer in den Gottesdiensten, etwas vorzulesen und die anderen können alle mitlesen. Deswegen haben wir ja auch sonst schon immer den Bibeltext an die Wand projiziert, dass wir wenigstens den gleichen Text vor Augen haben. Ihr wisst, ich bevorzuge normalerweise eine wortgenauere Übersetzung, die Elberfelder Bibel, aber gerade für so einen Psalm habe ich gedacht, es ist mal ganz gut, so eine etwas kommunikativere Übersetzung zu nehmen. Ich lese Psalm 73. Ein Lied Asafs. Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Denn ich sah, wie gut es ihnen geht. Sie kennen keine Krankheit bis zu ihrem Tod. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie führen ein sorgenfreies Leben und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck. Ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid, ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft sogar das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und doch, Gott, ich komme von dir nicht los. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Die meisten Psalmen, genau wie dieser, sind sehr persönlich geschriebene Lieder oder Gebete. Sie vermitteln Lebens- und Glaubenserfahrungen von Menschen, die ja nun vor fast 3000 Jahren lebten und glaubten. Ich möchte auch in dieser Predigt jetzt diesen Psalm nicht auslegen, wie man sonst andere Bibeltexte auslegt. Das wäre meiner Ansicht nach auch nicht angemessen. Bei manchen Berichten von Gläubigen, so auch bei diesem Psalm, da hört man besser einfach erstmal nur zu und spart sich seine Kommentare. Eigentlich könnte ich mich daher am besten jetzt schon wieder setzen. Dennoch will ich die Gelegenheit nutzen und einige Gedanken und Beobachtungen an dem Psalm etwas ausführen. Ich habe dazu drei Punkte. Mein erster Punkt ist, vergleiche dich nicht mit anderen. In Vers 3 sagt Asaf: Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, wie gut es ihnen geht. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass das ständige Vergleichen, das wir in unserem Leben ja praktizieren, so oft, dass das die Ursache ist von vielem Unglücklichsein im Leben? Und nicht nur Unglücklichsein, ja, sondern auch Anlass zur Sünde. Das fing ja schon im Paradies an. Die Schlange lockte Eva mit der Aussicht, ihr werdet sein wie Gott. Da fing das Vergleichen schon an. An sich ja positiv, würde man denken. Sein wie Gott? Wir wollen doch auch Jesus nachahmen, Nachfolger Jesus sein und werden wie er. Aber da ist eine Gefahr zur Sünde und eine Gefahr zum Unglücklichwerden im Vergleichen. Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, wie man unglücklich werden kann durch Vergleichen. Das Aussehen. Da ist irgendjemand, der hat sich einen anderen Menschen zum Vorbild genommen, was das Aussehen angeht. Irgendein Musikstar oder ein Fernsehstar oder sowas und sagt, wow, so möchte ich auch gerne aussehen. Aber leider ist da mein Bauch zu dick, die Zähne sind ein bisschen zu schief, ich habe so komische Grübchen und meine Oberschenkel sind eigentlich zu dick, mein Po ist auch ein bisschen unförmig und wer weiß was noch. Ja, und dann geht das ja los. Hier eine Diät, dort eine Faltencreme oder eine Creme für die Zellulitis. Eine Zahnspange vielleicht noch und nochmal wieder ein Termin beim Friseur. Und am Ende, das ist doch fast immer so, ist die Person immer noch unglücklich, weil das Ergebnis dem Original nicht nahe genug kommt. So bleibt die Person eigentlich immer unzufrieden und unglücklich mit ihrem Körper. Nehmen wir mal nur so als Gedankenexperiment an, dass schon von der Biologie und Genetik her alle Menschen gleich aussehen würden. Das wäre einfach so. Wie viel Zeit und Sorgen würde das dann uns oder manch anderen ersparen? Aber weil es ja nun mal immer Leute gibt, die besser aussehen als man selbst, ist man ständig ein bisschen unglücklich, wenn man an sein Aussehen denkt. Ja, das Vergleichen. Ja, nun mal eine andere Frage. Sind denn die Schönen in unserer Gesellschaft glücklicher? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich zähle mich nicht zu denen, deswegen kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ich glaube aber nicht. Denn die sorgen sich, so stelle ich mir das zumindest vor, immer darum, dass ihre Schönheit auch erhalten bleibt. Von Tag zu Tag nehmen sie, dass auch ihre Schönheit abnimmt. Dort ein Fettpölsterchen mehr und hier noch eine Falte dazu. Das muss doch aufzuhalten sein. Also haben auch die Schönen so ihre Sorgen mit der Schönheit und dem Vergleichen. Das war ein banales Beispiel. Ich habe das gewählt, um nicht in zu große Fettnäpfchen zu treten. Dieses Beispiel vom Aussehen können Sie jetzt selbst mal übertragen auf andere Lebensbereiche. Intelligenz, Auto, Haus, Garten, Urlaub, Kinder und so weiter. Wenn wir anfangen zu vergleichen, werden wir unglücklich. Naja, zumindest die meisten von uns. Das Fazit sollte doch sein: Willst du glücklich sein, vergleiche dich nicht immer mit anderen. Lass dir an dem genügen, was du bist und was du hast. Eine zweite Beobachtung an dem Psalm. Akzeptiere die Gegenwart. In Vers 14 sagt Asaf: Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Natürlich ist es schwer, ein Schicksal von Krankheit, Not und Leid anzunehmen. Das sagt sich so leicht. Akzeptiere die Gegenwart. Und wenn man da Sorgen hat und betroffen ist, dann geht ja auch das Grübeln los. Warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient? Was ist die Ursache? Was habe ich denn falsch gemacht? Im Buch Hiob in der Bibel sehen wir als Bibelleser, dass der Teufel seine Finger im Spiel hatte. Bei diesem Sturm, beim Tod der Kinder von Hiob und bei dieser schlimmen Krankheit von Hiob. Bloß, das sollten wir uns mal bewusst machen, das sehen wir als Bibelleser, weil wir die Vorgeschichte lesen können. Das erfährt Hiob aber nie. Er selber fügt sich in sein Schicksal zunächst und sagt duldsam, Hiob 1, Vers 21, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Wow, das wünsche ich auch mir, dass ich in so einer Lebenssituation das sagen kann. Zu seiner Frau, die ihm empfiehlt, von Gott abzuschwören, sagt er: Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? In Hiob 2, Vers 10. Das sind Worte, oder? Hiobs Freunde fangen an, so wie wir das auch leicht tun, nach einer Ursache von all dem Leid zu suchen. Ihnen fällt letztlich nichts Besseres ein, als dass Hiob irgendwie selbst schuld daran sein muss. Irgendeine Sünde, falsche Gedanken, falsche oder unterlassene Handlungen oder ähnliches. Hiob sagt in Kapitel 16, Vers 2 zu ihnen: Ihr seid allzumal leidige Tröster. Gott bewahre, dass wir das nicht werden, solche leidigen Tröster, die wir immer allzu schnell nach Ursachen suchen und schnelle Antworten geben möchten. Manche Ursachen werden wir in unserem Leben auf der Erde niemals erfahren. Und das müssen wir akzeptieren. Sonst werden wir unglücklich, verbittert oder schlimmer noch verrückt. Auch Paulus hatte schwer an einer Krankheit zu tragen. Er sagt in 2. Korinther 12, 8, dreimal schon habe ich Gott angefleht, mich davon zu befreien. Aber Gottes Antwort für Paulus war, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Und da steckt wohl das Geheimnis des Glücks, nicht nur im Leid, sondern ganz allgemein. Lass dir in diesem, ja in jedem Augenblick deines Lebens an seiner Gnade genügen. Wir neigen nicht nur dazu, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir vergleichen unsere Situation auch immer wieder mit vergangenen Lebenssituationen unseres eigenen Lebens und mit Wunschvorstellungen für unsere Zukunft. So führt das oft dazu, dass wir in Erinnerungen schwelgen, statt mit unserem Bewusstsein und Denken ganz in der Gegenwart zu sein. Der weise König Salomo sagt dazu in Prediger 7, Vers 10, frag nicht, warum war früher alles besser. Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Boah. Unser Herr Jesus schlägt sogar einen noch viel schärferen Ton an. Er sagt in Lukas 9, Vers 62, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Wie oft schauen wir zurück, schwelgen in Erinnerung, denken, früher war doch alles besser. Da war die Jugend noch gut erzogen, da sind junge Leute noch aufgestanden in der S-Bahn, wenn eine ältere Person kam. Heute guckt man nach unten, macht die Augen zu, tut, als wenn man schläft, vertieft sich in seinen MP3-Player. Ich predige auch mir. Früher war nicht alles besser. Nicht aus Weisheit sagst du das, stellte schon Salomo fest. Und das ist auch schon fast 3000 Jahre her. Ebenso bringen wir uns um unser Lebensglück, wenn wir ständig nur im Blick auf die Zukunft leben. Sei es mit durchaus positiven Lebensplänen, wie es Jakobus ausdrückt in Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Da schreibt er, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Soweit Jakobus. Oder sei es auch mit sorgenvollem Blick in die Zukunft, wo manche von uns ja auch zu neigen. Aber davon rät Jesus ganz stark ab. Er sagt in Matthäus 6, Vers 34, quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Nein, aus all dem sollte klar geworden sein, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch nicht da. Wir leben immer nur im aktuellen Augenblick. Und vor dem sollten wir nicht immer mit unserem Bewusstsein und unseren Gedanken fliehen. Vergleiche deine Gegenwart, den Moment gerade jetzt, nicht immer mit dem, was mal war oder dem, was mal sein soll, sondern nimm den Moment, wie er ist. Wie oft ertappen wir uns doch alle dabei, dass wir gar nicht bei der Sache sind. Fragen Sie sich mal, habe ich eben gerade eigentlich auf das geachtet, was der da vorne auf der Kanzel gesagt hat? Oder bin ich in Gedanken schon beim Mittagessen? Oder bewegt mich noch, was gestern los war? Oder muss ich schon an Montag denken? Ganz da sein, zuhören, in diesem Moment. Auch die Augenblicke, die uns nicht gefallen, sollten wir bewusst erleben. Man spricht ja auch umgangssprachlich manchmal von Schicksal. Da steckt doch drin, dass etwas geschickt wurde, oder? Und wenn man etwas geschickt bekommt, sollte man es sich zumindest einmal genau anschauen. Vielleicht hilft es auch, gerade bei schweren Momenten, sich die Kernaussage unseres christlichen Glaubens nochmal bewusst zu machen. Die ist so wunderschön zusammengefasst in Römer 10, Vers 9. Der Engländer würde sagen, das Evangelium in einer Nussschale, in a nutshell, sagen die immer. Ich glaube, da gibt es gar keinen vernünftigen deutschen Ausdruck für, in a nutshell. Kurz gefasst sozusagen. Römer 10, Vers 9, da sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist das Evangelium. Mit dem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist. Der Herr natürlich über diese Welt, natürlich über die Gemeinde, über seinen Leib, aber natürlich auch über mein und über dein Leben. An Jesus Christus zu glauben und sich zu ihm zu bekennen, bedeutet eben auch, ihn als Herrn ganz persönlich für das eigene Leben und für die eigene Lebensführung anzunehmen. Ihm nachzufolgen heißt, sich seiner Führung zu unterstellen. Und wenn er der Herr ist, bedeutet das auch manchmal, bei manchen vielleicht öfter, eigene Pläne, Ziele und Träume aufgeben zu müssen. Da gibt es ein schönes Lied von Theo Lehmann, dem bekannten Evangelisten, und Jörg Swoboda. Da heißt es in einer Liedstrophe, die meisten werden das kennen, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Ich fasse die ersten beiden Punkte nochmal zusammen. Ich denke, dass ein Großteil der Unzufriedenheit und des Unglücklichseins im Leben durch Vergleichen kommt. Nehmen Sie den Gedanken vielleicht mal mit und prüfen Sie mal bei sich selbst im Leben, ob da was dran sein könnte. Immer dieses ständige Vergleichen. Mein dritter und letzter Punkt: Das Leid soll einen Sinn bekommen. Wie schön wäre es doch, wenn wir selbst in Krankheit und Leid einen höheren Sinn annehmen könnten. Ich sage nicht erkennen können, sondern annehmen können, vermuten können. Und wie Paulus sagen, in Kolosser 1, Vers 24, da sagt Paulus, jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage, die Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Was ist das für eine Aussage? Ich freue mich in den Leiden, ich leide das und ich ertrage das für euch. Wir werden den Sinn nicht immer finden von Unglück und Leid in unserem Leben, aber annehmen, dass es einen gibt, das hilft doch, so manche Widerfahrnisse ertragen zu können. Gott ist oft nicht der Urheber unseres Leids, meistens wahrscheinlich nicht der Urheber unseres Leids, aber er nutzt das Leid und alles andere, was unseren Glauben herausfordert und auf die Probe stellt, mit dem Ziel, uns ihm ähnlicher zu machen. Manchmal, um unsere Ecken und Kanten abzuschleifen. Warum? Weil an diesen Ecken und Kanten könnten wir uns vielleicht selber oder andere sonst noch verletzen. Und Gott nutzt das, um uns auf das Wiederkommen Jesu vorzubereiten. Ja, sogar um uns schön zu machen, heißt es in der Schrift, für die Ewigkeit. Da habe ich etwas Schönes gefunden im ersten Brief von Petrus, Kapitel 1, Verse 6 und 7. Hört euch das mal an, vielleicht hilft euch das auch. Deshalb jubelt ihr ja voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zu Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus sich offenbart. Das ist der Sinn. Unser Glaube darf sich bewähren. Und er soll zu Ehre und Herrlichkeit werden. Wenn uns diese geistliche Sicht auf das Leid fehlt, dann sind wir nur wie ein Stück Vieh. So hat Asaf das in Vers 22 unseres Psalms geschrieben. Lebensglück über den Tod hinaus gibt es nur für die, die an Gott dranbleiben. Was auch immer dir im Leben widerfährt, wenn du an ihm dranbleibst, dann nimmt Gott dich am Ende mit Ehren an. Und mit diesem Entschluss und diesem Bekenntnis endet unser Psalm 73. Ich lese die Verse 21 bis 26 nochmal aus der Luther-Übersetzung. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen.